Willkommen in der Literaturhaus Hörbar auf Radio Freirad. Heute Güzel Yakhinas Essay Der Garten an der Grenze, übersetzt von den Studierenden des Instituts für Slawistik der Innsbrucker Universität unter der Leitung von Eva Binder. Eva Binder ist im wissenschaftlichen Beirat des Forschungsschwerpunkts Kulturelle Begegnungen, kulturelle Konflikte an der hiesigen Universität und hat vor der Lesung mit der russischen Autorin Güzel Yakhina ein Telefoninterview geführt. Hören Sie nun einen Mitschnitt dieses Gesprächs sowie eine kurze Textstelle des Essays, gelesen von der Autorin in russischer Sprache. Und last but not least freuen Sie sich auf die deutsche Übersetzung der Studierenden, gelesen von Alexandra Kronberger.
Güzel Yakhina ist aktuell Writer in Residence an der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck. Dieses Programm, das von der Universität und der Stadt Innsbruck finanziert wird, macht es möglich, dass jeweils im Sommersemester eine Autorin oder ein Autor einen Monat lang in Innsbruck anwesend ist. Zu den Aufgaben gehört einerseits die Arbeit mit den Studierenden, andererseits die Kommunikation mit der lokalen Öffentlichkeit und eine Bereicherung des Innsbrucker Kulturlebens. Genau in diesen Junitagen war eine Lesung im Literaturhaus am Inn geplant, die wir nun für die Reihe Hörbar etwas anders gestalten. Gleichzeitig haben wir aber die große Hoffnung, dass Güzel Yakhina im April und Mai 2021 dann tatsächlich nach Innsbruck kommen wird. Im Moment aber sind wir beide weit entfernt, denn ich bin hier in Innsbruck und Güzel Yakhina ist in Moskau. Güzel, bei der Vorstellung nach Innsbruck zu kommen, worauf hatten Sie sich besonders gefreut und freuen sich hoffentlich immer noch?
Schönen guten Tag auch von meiner Seite, von Moskau aus, von Quarantän-Moskau. Ich habe mich sehr auf diese Reise gefreut. Zum Ersten einfach kindisch auf die Möglichkeit, wieder Deutsch zu sprechen. Denn Deutsch und deutsche Sprache ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Und seit Kindheit spreche ich Deutsch, habe Deutsch gelernt, dann studiert. Eigentlich habe ich die Liebe zur deutschen Sprache von meinem Großvater geerbt. Der war Deutschlehrer und zwar Deutschlehrer auf dem Lande. Das war noch zu sowjetischen Zeiten. Das war etwas ganz Besonderes, wenn man in einem tatarischen Dorf, wo Kinder kaum Russisch sprechen, mal in der Schule Deutsch unterrichtet. Denn damals in 50er, 60er, 70er Jahre vorigen Jahrhunderts war Deutsch auf dem tatarischen Lande wie ein Fenster in eine ganz, ganz andere Welt oder sogar auf einen anderen Planeten. So, und diese Liebe zur deutschen Sprache hat der Großvater mir auch beigebracht. Die ersten deutschen Wörter und die ersten deutschen Gedichte habe ich von ihm gelernt und später bin selber auch Deutschlehrerin geworden und habe mein ganzes Leben lang auch mit deutschen Firmen, mit deutschen Kollegen gearbeitet. Das heißt, diese Möglichkeit, mal einen Monat lang im deutschsprachigen Raum in Österreich zu verbringen und Deutsch zu sprechen, war für mich ganz, ganz toll. Zum Zweiten habe ich mich natürlich gefreut, auch die Stadt kennenzulernen und insbesondere die Studierenden kennenzulernen, die jungen Leute, die wirklich ganz, ganz anders sind als wir. Ich bin zurzeit 43 und die jungen Leute von 20 Jahren, die sind wirklich etwas ganz anderes. Das habe ich schon verstanden, weil wir unsere Veranstaltungen via Zoom hatten. Aber das wäre für mich auch eine große Freude, mal mit ihnen direkt zu unterhalten. Das heißt live.
Sagen Sie, Güzel, weil es mich so interessiert, woher hat Ihr Großvater Deutsch gelernt?
Naja, der hat die Hochausbildung genossen, und zwar an Kasaner Pädagogischen Universität. Und der hat im Jahre 1941 seine Ausbildung als Deutschlehrer beendet. Und das war halt das Jahr, wo auch die Sowjetunion in den Zweiten Weltkrieg angeschlossen hat. Und da hat er, mein Großvater, sofort nach dem Abschluss der Hochschule zum Krieg gehen müssen, hat aber seine Liebe zur deutschen Sprache wirklich erhalten und dann sein ganzes Leben lang auch unterrichtet.
Kommen wir ein wenig zum Text, den wir heute präsentieren werden, nämlich den Text Sad na granice oder Der Garten an der Grenze, der kein fiktionaler Text ist, wie ihre beiden großen Romane, Sulaika öffnet die Augen und Wolgakinder, sondern ein essayistischer Text. Im Zentrum steht die Stadt Kasan, die man in Österreich und in Europa wahrscheinlich gar nicht kennt oder über die man kaum was weiß. Wie können wir uns diese Stadt vorstellen, die ja keine kleine Stadt ist, sondern über 1 Million Einwohner hat und die 6. größte Stadt Russlands ist?
Naja, eigentlich habe ich schon in der Mitte 90er Jahre mit ausländischen Kollegen über Kasan unterhalten, und die erste und einzige Assoziation war Kasan. Ah, das wäre irgendwo in Kasachstan. Jetzt hat sich die Situation ein bisschen verbessert. Jetzt weiß man schon mehr über Kasan. Kasan liegt nicht in Kasachstan. Kasan liegt an der Wolga. Und zwar an der Stelle, wo Wolga und Kama, zwei große Flüsse, zusammenfließen. Und Kasan ist die Hauptstadt von, jetzt ist es Tatarstan, aber früher war das mal Kasaner Khanat. Dann war es Kasaner Zarentum, dann Kasaner Gouvernement und endlich mal zu den sowjetischen Zeiten hieß das Tatarische Autonome Sozialistische Republik. Ausgerechnet heute, wo wir diese Aufnahme machen, ist diese Autonome Tatarische Republik 100 Jahre alt geworden. Heute ist das Jubiläum von TASSR. Ja, so ein Zufall. Mhm. Also Kasan wäre dann die Hauptstadt von diesem Raum, von dieser Region, wo ungefähr halbe Russen und Tataren wohnen. Eigentlich ist für mich Kasan immer ein Symbol für zwei Völker, für das russische Volk und das tatarische Volk, die friedlich zusammenwohnen. Erstmal war das gar nicht so friedlich. Eigentlich ist Kasan im Jahre 1552 vom Iwan den Schrecklichen erobert worden. Und damals natürlich ging es nicht um ein friedliches Zusammenleben. Aber im Laufe von 400 Jahren haben sich irgendwie diese zwei Völker einander gewohnt. Und zurzeit hat man in der Stadt, wie gesagt, ca. 50% Tataren, 50% Russen und auch eine ganz große, eine ganz hohe Anzahl der Mischehen. Die Anzahl der Mischehen verändert sich kaum seit sowjetischen Jahren. Da habe ich mich extra erkündigen lassen. Ca. 30% ist die. Das finde ich ganz gut. Ich bin selbst in einer Mischehe, mein Bruder ist in einer Mischehe und so weiter. Also das wäre etwas ganz Normales. Eigentlich hat Kasan auch den inoffiziellen Titel die dritte Hauptstadt Russlands. Das mag ich nicht so sehr. Die erste Hauptstadt wäre natürlich Moskau, die zweite Hauptstadt St. Petersburg und die dritte dann halt Kasan. Aber was ich immer gern erzähle, ist, dass Kasan eine wunderschöne Stadt ist. Und die Schönheit geht nicht nur von der Architektur selbst, aber auch von dem Zusammenleben der zwei Welten sozusagen, der muslimischen Welt und der orthodoxen Welt. Tatarstan ist die nördlichste Region, wo Islam Hauptreligion ist. Und in der Stadt Kasan, in der Hauptstadt von Tatarstan, stehen nebeneinander Moscheen und orthodoxe Kirchen. Ganz im Zentrum der Stadt steht auch die lutherische Kirche, die Santa Katharina Kirche. Denn Es gab mal die Zeiten, wo es im Wolga-Gebiet und in Kasan sehr viele Deutsche gewohnt haben. Das war seit Ende des 18. Jahrhunderts und insbesondere im 19. Jahrhundert so, denn im Jahre 1804 ist in Kasan die Uni eröffnet worden. Das war die Kasaner Universität, die zurzeit ganz berühmt ist und zu den wichtigsten Unis von Russland zählt. Und an dieser Uni hat man erstmal die Lesungen auf Deutsch gemacht, denn alle Professoren waren eingeladen, überwiegend aus Deutschland. Die Deutschen waren also die Professoren, die Intelligenz, die Apotheker, die Fotografen, die Bildhauer, die Maler. Also viele, viele Sachen haben sie in Kasan gemacht. Und nach dem Anfang des Ersten Weltkrieges sind diese Spuren leider verloren gegangen. Und einer von diesen Spuren ist halt ein großer Park, der mal die russisch-deutsche oder die deutsch-russische Schweiz hieß. Das ist der Gorki-Park zu sowjetischen Zeiten. Und das ist halt der Park, der in meiner Erzählung, in meinem Essay Sad na granice, also Park an der Grenze, beschrieben wird.
Kasan ist auch die Stadt, in der Sie geboren wurden und aufgewachsen sind. Auch das beschreiben Sie sehr anschaulich in diesem Text. Inwiefern prägt sie die Stadt bis heute, obwohl sie dort eigentlich schon fast Jahrzehnte, kann man sagen, nicht mehr leben? Inwiefern hat das vor allem also diese Diversität, diese ethnische Diversität in Kasan, aber auch in der gesamten Wolga-Region, ihr Verständnis von Kultur geprägt?
Eigentlich prägt die Heimatstadt immer, und das spüre ich auch jetzt, je weiter, desto besser und desto stärker. Eigentlich sind wir da in Kasan immer auf einer Grenze aufgewachsen, sozusagen. Das heißt, Kasan hat so viele Gesichter und so viele Teile, so viele Kulturen und Sprachen in sich, dass man immer das Gefühl hatte, dass man die Grenze übergeht. Und dieses Gefühl, immer an der Grenze zu sein und immer an dieser Schnittstelle zu sein und die Grenze nicht als einen Trennpunkt, sondern als einen Übergang zu empfinden, das kommt natürlich von der Hauptstadt. Das hat uns Kasan geschenkt, sozusagen. Und das wäre auch für mich eine ganz komfortable Lage, irgendwo an der Grenze zwischen Kulturen, zwischen Leuten, zwischen Sprachen. Ich befasse mich auch professionell mit der Sprache, auch mit Fremdsprachen, bin auch selbst ausgebildete Deutschlehrerin und habe auch als Übersetzerin und Dolmetscherin gearbeitet. Und das ist für mich wirklich eine ganz, ganz bequeme, komfortable und schöne Lage, immer zwischen den Leuten zu sein und mit der Kommunikation zu helfen. Und das kommt natürlich von der Stadt Kasan. Dieses Verständnis für die anderen Leute, die Toleranz und der Versuch, die anderen Leute zu verstehen. Ja, diese Offenheit, das kommt auch von Kasan. In meinem Kopf kämpfen nie Russisch und Tatarisch. Das ist einfach ein ganz normales Zusammenleben sozusagen. Einmal hatte ich ein ganz interessantes Gespräch mit einer Frau aus Litauen. Und die hat mich ganz, ganz ernst gefragt, welche Sprache für mich dann und welche Kultur dann für mich die Hauptsprache und Hauptkultur wäre, Russisch oder Tatarisch. Aber für mich ist es ja wie zwei Beine, auf denen man steht. Nicht ein Bein ist Hauptbein, die beiden sind wichtig. So auch die Nationalität, so auch die Identität, so auch die Sprachen. Ich muss ehrlich sagen, mein Tatarisch ist zurzeit gar nicht so schön wie mal in der Kindheit. Aber trotzdem ist tatarischer Teil ganz wichtig für mich.
Wie war denn die sowjetische Schulbildung in Bezug auf die Sprachen? Haben Sie Tatarisch in der Schule gelernt, schreiben gelernt, gelesen und Ähnliches?
Ich war in der Schule, das waren die 90er, erstmal 80er Jahre und dann 90er Jahre. Und damals war Tatarischunterricht gar nicht so sehr schön in der Schule. Meine Sprachkenntnisse, tatarische Sprachkenntnisse, kommen natürlich aus den Familien von meinen Großeltern. Bis ich 3 Jahre alt war, habe ich nur Tatarisch mit denen gesprochen. Das heißt, das habe ich nicht in der Schule gelernt, aber in der Familie. In der Schule hatten wir schon einen Unterricht, der war ziemlich kurz und hat nicht nur die Liebe zur Sprache erweckt, sagen wir mal so. Ich freue mich sehr, dass es zurzeit in Tatarstan viel bessere Situation mit der tatarischen Unterricht in der Schule ist. Zurzeit gibt es da rein tatarische Schulen. Zurzeit gibt es da auch ganz, ganz, ja, schöne Möglichkeiten, Tatarisch zu lernen, sich tatarisches Radio anzuhören oder tatarisches Fernsehen anzugucken und so weiter. Und zurzeit sprechen die jungen Leute viel besser Tatarisch als zu Zeiten meiner Jugend.
Weil wir schon über ethnische Zugehörigkeiten sprechen, die sind ja so ein recht untrennbarer Teil, vor allem auch, wenn man sich selber vorstellt, wenn man sich selber vielleicht auch nicht zu Hause vorstellt, sondern beispielsweise wie Sie, den deutschsprachigen Lesern gegenüber, in Ihrem wirklich so wunderbaren Deutsch. Wie machen Sie das denn? Oder wie sollen wir es machen? Wie sagen Sie denn, wer Sie sind? Sind Sie eine russische Schriftstellerin, eine russischsprachige Schriftstellerin, eine tatarische Schriftstellerin, eine russische Schriftstellerin mit tatarischen Wurzeln oder eine russisch-tatarische Schriftstellerin in unseren Bindestrich-Identitäten, wie wir das so gut kennen, oder über den Ort eine Schriftstellerin aus Kasan, eine Schriftstellerin aus Moskau, oder lassen Sie es weg und wollen sich lieber gar nicht zuordnen?
Eigentlich sind alle Varianten, die Sie jetzt aufgezählt haben, richtig. Die alle stimmen und mit allen kann ich ganz gut leben. Für mich ist es wichtig, dass ich schreiben kann. Das tue ich auf Russisch, das habe ich nie auf Tatarisch getan. Eigentlich könnte man schon sagen, dass ich eine russische Schriftstellerin bin, denn die ganzen Klassiker habe ich auf Russisch gelesen. Die ganze klassische Kinematografie habe ich mir auf Russisch angeschaut und alle Texte, die ich geschrieben habe, schreibe ich auf Russisch. Aber trotzdem gibt es da auch nationale Motive und tatarische Schriftstellerin würde auch passen. In erster Linie bin ich eine Frau, eine Mutter, eine Schriftstellerin und irgendwo danach, viel, viel später danach kommt dann die nationale Identität. Eigentlich in der Sowjetunion gab es 2 Begriffe, die ich ganz toll finde. Und die beiden Begriffe bezeichnen die Heimat. Der eine Begriff wäre dann die große Heimat und der andere die kleine Heimat. Und dieses Konzept von einer großen und kleinen Heimat finde ich ganz schön und auch für heute passend. Das erkläre ich ein bisschen. Die große Heimat bedeutet dann die ganze Heimat, das ganze Land, das riesige Land von der Sowjetunion damals, zur Zeit von Russland. Und die kleine Heimat wäre dann die Region, wo man geboren ist. Die beiden Heimaten sind wichtig. Sie bedeuten etwas Unterschiedliches, aber trotzdem sind die beiden Heimaten. Und dieses Konzept finde ich ganz schön. Und jetzt habe ich das einfach erklärt, damit man versteht, wie die nationale Identität und die russische Sprache und russische Kultur ziemlich friedlich im Herzen leben können.
Der Essay Sad na granice oder Garten an der Grenze, wie wir ihn übersetzt haben, erschien 2016 in der russischen Zeitschrift Snob. Was war denn Ihre Motivation, diesen etwas kürzeren Text zu schreiben, in dem Sie so anschaulich Ihre persönlichen Erinnerungen an die späte Sowjetzeit und die wilden 90er Jahre, also ganz genau die Zeit, in der Sie groß geworden sind, mit konkreten Orten in Kasan und mit verschiedenen zeitlichen Ebenen verbinden oder verweben, wie man noch schöner sagen kann?
Die Motivation war ganz einfach. Meine Verlegerin hat gesagt, sie wollte ein Buch machen aus Erzählungen und Essays zum Thema Garten oder Park. Und da haben viele Autoren ihre Erzählungen, ihre kürzeren Texte geschrieben, auch ich. Und ich habe meinen Text aus der Liebe zu dem wichtigsten oder zu einem der wichtigsten Punkte meiner Kindheit geschrieben. Dieser Park, Gorki Park zu sowjetischen Zeiten, russisch-deutsche Schweiz zu früheren Zeiten. Dieser Park ist die Stelle, das Ort, wo ich wirklich aufgewachsen bin. Und meine Liebe zu diesem Ort wollte ich im Text auch aussprechen.
Ich bitte Sie, Güzel, nun eine Lesekostprobe aus dem Originaltext zu geben. Hören Sie nun die ersten 5 Absätze des Textes auf Russisch. Im Anschluss daran wird Alexandra Kronberger den gesamten Text auf Deutsch vortragen. Die Übersetzung des Textes aus dem Russischen ins Deutsche wurde im Rahmen der Lehrveranstaltung Writer in Residence 2020 Güzel Yakhina unter meiner Leitung angefertigt. An der Übersetzung mitgearbeitet haben, und es erscheint mir an dieser Stelle wichtig, die Namen der Studierenden auch zu nennen, und ich nenne sie in alphabetischer Reihenfolge: Viktoria Cervenka, Ali Civci, Konstantin Ferrari, Martina Frank, Svetlana Lechthaler, Natalia Meicher, Srdjan Mandic, Philipp Mühlecker, Hanna Niederkofler, Erika Niederlechner, Julia Bertel, die dankenswerterweise eine Rohübersetzung des gesamten Textes für uns angefertigt hat, Martina Puntigam, Sophie Thoma und Andrea Tschuk.
Сад на границе. Мы шныряем между миров, как мыши, прострачиваем пространство, сшиваем время, чтобы не развалилось. Город у нас такой, границы и переходы частой сетью поверх карты. Русская Казань и татарская, каменная и деревянная, а тут немецкая, городская и деревенская, речная и нагорная, советская. Граница никогда не пропасть, не забор, не занавес, всегда шов, стык, мосток. Так и живем. Туда-сюда, прыг-скок, стежок за стежком. Фехтованием я занимаюсь в кирхе святой Екатерины. Пирожками перекусываю в Веденской церкви, их там отменно жарят. В мечеть Нурулла, что у Сенного базара, забегаю по дороге в институт и учу немецкий. В начале 90-х мечети пахнут свежим ремонтом и стоят пустые. Можно уютно устроиться где-нибудь поближе к михрабу и зубрить. Гейн, гейн, гэганген. А в некоторых местах границы наслаиваются, пространство сгущается, как здесь, у входа в городской парк, имени, конечно, Максима Горького, где мы и стоим с Тимуром. Кандалы им забивали прямо здесь, кричит он. Сюда шли, звенели цепями от самого Петербурга, со всей России каторжане. А отсюда, с сибирской заставы, тихо шагали шепотом. Это была граница. Не только городская окраина, а и всей страны край. Отсюда не убежишь. А куда? Все, амба. Добро пожаловать в Сибирь. Нам по 16. Вообще-то мы шли в парк целоваться. Звякает трамвай, делает вокруг нас медленный круг и уезжает обратно по маршруту вдоль сибирского тракта на восток.
Der Garten an der Grenze. Wir huschen hin und her zwischen den Welten, wie Mäuse. Wir säumen den Raum. Wir steppen die Zeit zusammen, damit sie nicht auseinanderfällt. Unsere Stadt besteht aus Grenzen und Übergängen, ein engmaschiges Netz über der Karte. Das russische Kasan und das tatarische. das Kasan aus Stein und das aus Holz. Und hier das deutsche Kasan. Das städtische und das dörfliche, das Kasan am Fluss und auf der Anhöhe, das sowjetische. Die Grenze ist niemals ein Graben, ein Zaun, ein Vorhang. Immer gibt es eine Naht, eine Fuge, eine Brücke. Und so leben wir. Hin und her, hip und hopp, Stich für Stich. Zum Fechten gehe ich in die Kirche der heiligen Katharina. Die Piroggen esse ich in der Maria-Tempelgang-Kirche. Sie werden dort vortrefflich gebraten. Auf dem Weg zum Institut gehe ich einen Sprung in die Nurullah-Moschee am Senoi-Bazar und lerne Deutsch. Anfang der 90er riechen die Moscheen nach frischer Farbe und sind leer. Man kann es sich in der Nähe des Michrab gemütlich machen und pauken. Gehen, ging, gegangen. An einigen Orten überlagern sich die Grenzen, der Raum verdichtet sich, wie hier am Eingang zum Stadtpark, der natürlich nach Maxim Gorki benannt ist, wo ich mit Timur gemeinsam stehe. Genau hier hat man ihnen die Fesseln heruntergeschlagen, ruft er. Sie kamen aus Petersburg, aus ganz Russland, die Katorga-Häftlinge. Bis hierher klirrten sie mit den Ketten. Von hier, vom sibirischen Grenzposten, schritten sie leise weiter im Flüsterton. Es war eine wahre Grenze. Nicht nur der Stadt, sondern des ganzen Landes. Von hier gibt es kein Entkommen. Wohin auch? Das war's. Aus und vorbei. Willkommen in Sibirien. Wir sind beide 16 Jahre alt. Eigentlich gingen wir in den Park, um uns zu küssen. Die Straßenbahn bimmelt, zieht einen langsamen Kreis um uns herum und fährt auf ihrer Route zurück. Die sibirische Straße entlang nach Osten. Von Kasan bis zum Uralgebirge sind es 800 Kilometer, genau wie nach Moskau. In der Kindheit hatte ich dieses seltsame Gefühl. Sibirien schien mir immer in greifbarer Nähe, die Hauptstadt dagegen unendlich fern. Sibirien, das klingt vertraut, den Turksprachen ähnlich. Jenissei, Baikal, Surgut, Kurgan. Meine Großmutter hat an der Angara 16 Jahre als Kulakin in der Verbannung verbracht. Dieselbe windbrüchige Taiga wie unweit von Kasan in Mariel, dem Land der Mari. Und Moskau? Nur der nach Druckerfarbe riechende Kreml in den Schulfibeln und die Schwarz-Weiß-Bilder im Fernsehen. Sibirien, das ist greifbar und vertraut, Moskau dagegen abstrakt und fremd. Nach meinem Bauchgefühl hätte Sibirien irgendwo in der Nähe beginnen müssen, vielleicht genau hier beim Gorki-Park oder zwei, drei Straßenbahnhaltestellen weiter die Straße hinunter. Daran, dass die große Sträflingsroute durch die Stadt verlief, nahm niemand Anstoß. Die Menschen waren es gewohnt. 1,5 Millionen zogen hier durch. Von Radischew, den Dekabristen und Herzen, bis hin zu Dostojewski, Plescheyev, Tschernischewski und die Matrosen des Potjomkin. Also mach keinen Ärger, treib ja keinen Unfug. Die Ausländer dagegen waren feinfühliger. Erschüttert von den tragischen Bildern des sibirischen Grenzpostens, schrieb der deutsche Schriftsteller und Reisende Johann Schnitzler in den Worten Dantes:
Wir haben jene Schwelle des Weges gesehen, die die Vorstellungskraft mit der Aufschrift versieht: Ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren.
Ich sehe einen müden Schmied vor mir, der einem politischen Häftling die Schellen von den blutüberströmten Beinen schlägt. Das Eisen klirrt wehmütig. Kling, klang. Gleichzeitig ist hinter der Umzäunung des Parks das lachende Mädchen zu hören. Das Orchester spielt auf. Tuben, Trompeten, Posaunen. Im 19. Jahrhundert nannte man den Ort nicht Park, sondern Garten. Sein Name war mit dem sowjetischen nicht zu vergleichen, steht auf Karten vor der Oktoberrevolution doch Garten russische Schweiz. Die mächtigen, mit üppigem Grün bedeckten Hügel, die bizarren Schluchten, die steile Biegung des Flusses, der durch die Fichtenzweige glitzert, wie lieb ist doch der russischen Seele das Alpenland. In seinen Familienchroniken und Memoiren beschreibt Aksakow, wie sie als Gymnasiasten in dieser Wildnis Schmetterlinge fingen und ihr den Namen Schweiz verliehen. Die Bezeichnung setzte sich durch und schon erkor der Gouverneur Schipow die Hügel zu seiner Sommerresidenz. Es folgten die Crème de la Crème von Kasan, Lauben und Wege, Gartentischchen und Bänke, edle Gipsstatuen, Wirtsstuben und Konditoreien, Schenken und Kneipen, Spelunken und Schaubuden, Puppentheater, Tanzbühnen mit Chansonetten, Wanderzirkus mit Schlangenmenschen, Kakerlakenrennen und die vielgerühmten Hundekonzerte. Wie sagt man doch so schön, die Schweiz gut und recht, aber das hier ist unsere russische. Die deutsche Professorenschaft, die seit der Gründung der Universität in Kasan zahlreich war, versucht Schritt zu halten und besiedelt weitere Hügel. Früher nannte man diese ganz einfach Viehhügel, jetzt aber Deutsche Schweiz. In diesem Teil des Gartens ist im Unterschied zum Russischen alles ordentlich und sehr respektabel. Zwischen den gepflegten Sommerhäuschen ist das Plätschern der Bäche zu hören, die von fürsorglichen deutschen Händen veredelt wurden. Das ist aber schön. So leben sie nebeneinander, zwei verschiedene Welten mit einer gemeinsamen Grenze, einer gemeinsamen Umzäunung und einer gemeinsamen Bezeichnung für beide. Der Staub der ungepflasterten Straßen aber, die tuberkulöse Feuchtigkeit der Tatarensiedlungen, die verschlammten und verschmutzten Seen der Stadt, die Bettler, die Wanzen, die Mücken und die Katorgerhäftlinge mit ihren Eisenketten und Fesseln, soll all das doch hinter der Umzäunung des Gartens bleiben. Hier gibt es das alles nichts. Hier gibt es nur Freude und das Leben als ein immerwährendes Fest. Hier ist die Schweiz. Die verzierten weißen Zäune sind unüberwindbar und unzerstörbar. So scheint es zumindest jenen, die sich im Inneren befinden. Hier erfreute sich im Jahr 1833 Alexander Puschkin, der Titularrat und Kammerjunker des Hofes seiner kaiserlichen Majestät, an den Linden. Er hatte um Freistellung gebeten und war nach Kasan gekommen, um Materialien für die Geschichte des Pugatschow-Aufstandes zu sammeln. Die großblättrigen Linden im Garten erinnern an Pugatschow selbst. Hier an diesem Ort stand ein halbes Jahrhundert zuvor das Heer des gescheiterten Befreiers und Imperators von ganz Russland vor der Erstürmung von Kasan. Pugatschow wird die Stadt einnehmen und plündern. Nur wenige Monate später aber wird man an den Mauern des Kasaner Kreml sein Porträt aufhängen. Ein Gefangener mit fahlen Augen und in Ketten. Und wird es verbrennen. Hier durch die schattigen Alleen spaziert die 15-jährige Vera Figner, die zukünftige russische Terroristin und Revolutionärin. Jetzt aber noch Schülerin des Rodionow-Instituts für höhere Töchter an der Westgrenze des Gartens. Bald schon wird sie sich von der Kasaner Schweiz in die wirkliche begeben und sich dort von den Ideen der Volkstümler anstecken lassen. Bis 1917 werden die Attentate auf Alexander II., seine Ermordung, Inhaftierung und Verbannung folgen. Danach aber sind ihr der Ruhm des ganzen Volkes und eine Lebensrente sicher. Erstaunlicherweise lehnte sie die Revolution bis zu ihrem Lebensende ab und schrieb einen Brief nach dem anderen an die sowjetische Regierung mit der Bitte, die Repressionen zu stoppen. Diese aber ließ ihre Appelle im Archiv verschwinden, während sie ihre Rente immer weiter erhöhte. Hier verdient sich der junge und noch bitterarme Schaljapin ein wenig Geld, indem er auf kleinen Bühnen singt. Der noch viel jüngere und ärmere Aljoscha Pischkow streift in seiner spärlichen Freizeit hier umher. Niemand hätte wohl vermutet, dass der Garten ein paar Jahrzehnte später nach ihm benannt werden würde. Übrigens hat er sich auch nicht unweit von hier, im am Fluss gelegenen Armenviertel Podluschnaja Sloboda, am Fuße der Schweizer Berge, bei einem Selbstmordversuch eine Schusswunde zugefügt. Timur und ich schlendern durch die endlose Hauptallee. Die Schatten der Großen verfolgen uns. Ihre Anwesenheit fühlt sich seltsam und erheiternd an. Wie ihnen wohl ist, zwischen den Plakaten mit der Aufschrift »Der Welt den Frieden«, den versilberten Statuen der Pioniere mit ihren Signalhörnern und dem Stadion »Reserven der Werktätigen«. Zu einem sowjetischen Park wurde die russische Schweiz im Jahr 1936, als die Entscheidung zu ihrer Umbenennung getroffen wurde, mit allem, was dazugehört, streng nach Plan. Riesenrad, Pferdekarussell, die Skulptur des Mädchens mit dem Paddel, Eisdiele, eine muschelförmige Freilichtbühne, übrigens mit einer ausgezeichneten Akustik und allerlei Mittel der ideologischen Agitation. Nach dem Krieg kam zum standardmäßigen Repertoire ein Kino dazu. Deutsche Kriegsgefangene haben es aus Holz erbaut. Von den ortsansässigen Deutschen waren nur wenige übrig geblieben. Der Name Deutsche Schweiz verschwand aus den bekannten Gründen von den Landkarten und der Ort wurde dem Verfall preisgegeben. Und das war recht so, ja sogar notwendig. An der südlichen Grenze des ehemaligen Gartens befand sich ein Objekt, dem zu diesem Zeitpunkt eine sehr wichtige Bedeutung für das Land zukam. Die vom Unkraut überwucherten Weiten der verschwundenen deutschen Schweiz stellten dafür eine überaus geeignete Umgebung dar. Wie eine Pufferzone erweiterten sie die Grenzen des Objekts, einer düsteren steinernen Stadt in einem Ring unüberwindbarer Mauern. Das Objekt hatte einen Namen, Psychiatrie. Die Heilanstalt für seelisch Kranke im Namen aller Leidenden wurde Mitte des vorletzten Jahrhunderts in Kasan eröffnet. Von Anfang an war klar, wer das Kontingent stellen würde. Die Ungezügelten im Denken, die Maßlosen, die Rebellischen, Revolutionäre und Anhänger der Bewegung Narodnaja Volja. Behandelt wurde mit Hilfe gewaltsamer Methoden. Zwangsjacken, Stromstöße, die altbewährte Wickelmethode mit einem feuchten Leintuch. Wie das Schicksal so spielt. Die einen liegen eingewickelt im Haus des Leidens und heulen zum Fenster hinaus, während die anderen unter denselben Fenstern den Weg des Leidens von Station zu Station nach Osten schreiten. Die Heilanstalt befand sich übrigens genau zwischen der deutschen Schweiz und der sibirischen Straße. Im Jahr 1939 wurde auf Anweisung des amtierenden Volkskommissars für Inneres, Lavrenti Beria, eines der Gebäude dem NKWD überantwortet und ohne Umschweife als psychiatrisches Gefängniskrankenhaus bezeichnet. Die politischen Häftlinge stellten wie auch früher schon die Mehrheit. Andrei Tupolev, Lev Galla, Porfiri Ivanov, Valeria Novodvorskaya, Natalia Gorbanjevskaya. Nur wenige Erholungssuchende gelangten vom Park der Kultur und Erholung an die Grenzen dieser steinernen Stadt. Wozu auch? Hier gab es keine Kultur, keine Erholung, nur verödete Hügel, die allmählich wieder zu den alten Viehhügeln wurden. Traurig. Im Park selbst aber ging es fröhlich zu. Attraktionen, Go-Kart-Bahn und Eis. Milcheis für 10, Sahneeis für 15 und die Sorte Plombier für 20 Kopeken. Am Wochenende im Sommer Konzerte unter freiem Himmel und im Winter Skier zum Ausleihen. In diesem Park verbrachte ich meine glückliche sowjetische Kindheit. Wir Kinder aus der Umgebung liefen zu jeder freien Stunde hierher. Der Park gehörte uns und wir gehörten zum Park. Wir hielten uns nicht an die Grenzen und ausgetretenen Wege, sondern zogen unsere eigenen Bahnen über die Hügel und entlang der gepflasterten Pfade. Wir schlüpften durch die Risse und Löcher der Zäune und gelangten überall hin. Es war ein Ort frei von Eltern, Lehrern und Pionierleitern. Es war der Ort der Freiheit schlechthin.
Auf den Pugatschow-Linden errichteten wir geheime Verstecke.
Auf den Lichtungen der ehemaligen deutschen Schweiz machten wir Lagerfeuer. Die Höhlen der Tannenbäume benützten wir als Briefkästen. Wir sangen, während wir auf den Bäumen saßen. Wir kletterten durch die Schluchten und sammelten allerlei Krimskrams. Wir suchten nach den Spuren des Urmenschen. Das Wolgagebiet ist reich an archäologischen Schätzen. Eine ganze Herde von Mammuts wurde hier entdeckt und irgendwo auf diesen Hügeln fand man noch vor der Revolution die Überreste einer Siedlung aus der Jungsteinzeit, entfernte Vorfahren der finno-ugrischen Völker. Wir haben den Park auf eine ganz erwachsene Art geliebt, mit all seinen unsinnigen und unschönen Seiten. Und sogar die schrecklichen Parkskulpturen haben wir geliebt, die grässlichen Figuren der späten Sowjetzeit. Der wuchtige Iwan der Dumme mit seinen kräftigen, sockelartigen Beinen und Bastschuhen. Das schmächtige, bucklige Pferdchen, das einem Zwerghund mit Bobfrisur ähnelt. Der vollbärtige Dr. Eibolit mit der runden Arztkappe, der ein wehrloses, katzenartiges Tier mit seinem festen chirurgischen Griff am Hals fasst. Der Volksmund bezeichnete die Skulptur treffend als Karl Marx, der einem Tiger den Kopf abreißt. Wir ließen uns auch nicht von der alten, mit Moos bewachsenen Umzäunung abschrecken, in der zahlreiche Löcher einladend klafften. Es konnte auch passieren, dass man sich Gedanken verloren und ohne es selbst zu bemerken im Inneren der Umzäunung wiederfand, auf dem Arsker Friedhof. Die Stille der Gräber neben dem fröhlichen Lärm im Park erschien uns vollkommen natürlich. Die Grenze war fließend, unbestimmt. Wenn du die schmalen Pfade zwischen den Gräbern entlangläufst, hörst du noch das Gekreische vom Riesenrad oder die lieblichen Stimmen der Volkssängerinnen aus den Lautsprechern. Der Friedhof wurde nach einem Erlass von Katharina II. Angelegt. Als die russischen Soldaten von der türkischen Front nicht nur den Sieg, sondern auch die tödlichen Stäbchen der Yersiner Pestis mitbrachten, kam es in Russland zu einer Pestepidemie und in der Folge zu einem Pestaufstand. Um beide Ansteckungen auf einmal zu bekämpfen, befahl die Zarin mit deutscher Weisheit, die Lebenden von den Toten zu trennen und alle Friedhöfe aus den Städten zu verbannen. So entschied man, die Verstorbenen hierher auf das damals noch unberührte Arsker Feld zu bringen. Hier ist es, das Reich der Gleichheit. Alle liegen nebeneinander, Schulter an Schulter. Orthodoxe, Altgläubige, Lutheraner, Katholiken, Juden und seit der Sowjetzeit auch Tataren. Hier liegt der Komponist Schiganow, der Mathematiker Tscherbotarjow, der Chemiker Arbusow, Wassili Tschugaschwili, der Sohn Stalins, die deutsche Musikerfamilie Bröning, Lobatschewski, der Begründer der hyperbolischen, nicht-euklidischen Geometrie, den seine Zeitgenossen nicht verstanden, der Entdecker der konstanten negativen Krümmung des Raums, wo die mit hartem Bleistift gezogene Trennlinie ihren Sinn verliert, weil sich die getrennten Teile des Raums am Ende ohnehin berühren werden. Zwischen den überwucherten Gräbern zu laufen ist nicht beängstigend. Sowjetische Kinder wissen genau, dass es keine Geister gibt. Für uns ist der Arsker Friedhof einfach ein Teil des Parks, eine der vielen Welten, aus denen er sich zusammensetzt. Ende der 80er Jahre begann der Park in Verfall zu geraten. Die Halstücher der lächelnden Pioniere auf den Plakaten verblassten, Furchen und Risse überzogen die Statuen, die Springbrunnen versiegten, die Seilbahn blieb für immer stehen. Eine Girlande aus roten und blauen Gondeln mit rostroten Flecken hing jetzt feierlich und regungslos über den Hügeln, über den hin- und herlaufenden Menschen und Hunden, den davonbrausenden Autos und Fahrrädern, und nur bei starkem Wind schwankte sie und knarrte widerwillig. Dieses langsame und würdevolle Erlöschen war von einer eigenen Schönheit. Die 90er brachten dann nicht nur Pep in die verschlafene Landschaft, sondern auch einen Hauch fröhlichen Wahnsinns, einen Anflug von Surrealismus. Werden Timur und ich heute auf die Flamingo-Hunde treffen? Im Park gibt es ein imposantes Rudel streunender Hunde von unterschiedlicher Größe und Erscheinung. Eines verbindet sie jedoch. Jeden Winter nimmt ihr weißes Fell einen intensiven rosa Farbton an. Vermutlich werden sie von den hiesigen Obdachlosen eingefärbt. Niemand weiß warum. Aber wenn das rosa Rudel zielstrebig durch die Schneemassen fegt, halten die Skifahrer den Atem an. Im Laufe des Sommers verblasst die kräftige Farbe. Im Herbst verschwindet sie, um beim ersten Schneefall erneut in Erscheinung zu treten. Und wird sich heute wieder die Frau zeigen, die singt? Sie erscheint immer unerwartet. Oder vielmehr erklingt zuerst ihre Stimme. Ein Sopran, wuchtig und ausdrucksvoll, dringt um die Ecke, ergießt sich über die Umgebung, übertönt die kümmerlichen Lieder aus den Parklautsprechern. Dann erst taucht die Frau selbst auf, von kleiner Gestalt, je nach Jahreszeit in einer schäbigen Weste oder klobigen Daunenjacke, immer umgeben von einem heiligen Schein aus zerzaustem, offenem Haar. Ihre Augen glühen vor rasender, reiner Begeisterung. Sie bewegt sich leichten Schrittes durch das Gras, durch den Schlamm, durch die Schneemassen, vielleicht sogar ohne Spuren zu hinterlassen. Sie singt immerzu. Aus ihrem Mund vernehmen wir zum ersten Mal die weltberühmten Arien der Madame Butterfly, der Carmen, der Juliette, des Gretchens aus Faust, der Natascha Rostova, der Königin von Schemacher. Uns ist sie ein untrennbarer Teil der Parklandschaft, ähnlich wie die abgenutzten Bänke mit den verbogenen Rückenlehnen oder die Springbrunnen mit Trinkwasser. Das alles ist für uns so selbstverständlich, wie wir den Durst mit Wasser löschen, den müden Beinen eine kurze Pause gönnen und die Trauer durch schöne Melodien lindern. Ich wollte immer schon wissen, ob sie sich, wenn sie durch den Park irrt, hinter die Umzäunung des Friedhofs begibt, oder ob sie nur für uns, die Lebenden, singt. Und von woher sie überhaupt in den Park kommt. Von einer gewöhnlichen Wohnung oder doch von dort, aus der traurigen, steinernen Burg der Psychiatrie? Dringt sie durch die blinden Mauern, entkommt sie der bewachten Zone, um in Freiheit aus ganzem Herzen zu singen? Timur setzt sich auf eine Parkbank und streckt seine Beine aus. »Wie lange sollen wir heute denn noch spazieren?« seufzt er müde. »Werden wir uns heute noch küssen?« Der Park war mein Zuhause. Dieser grüne Garten, der behaglich zwischen der Sträflingsroute, der Heilanstalt für Geisteskranke und dem Friedhof gelegen ist. Heute gibt es diesen Garten nicht mehr. Hier zieht sich die